Man konnte zumindest schon aus den Veröffentlichungen der letzten Wochen sehr deutlich entnehmen, dass rein von der Erarbeitung des Gutachtens offensichtlich keine weiteren Schritte mehr nötig sind.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Verbotsverfahren, behind the scenes, im Gespräch mit Marco Wanderwitz. Liebe Lauscher, ich kann gar nicht sagen, wie oft wir in diesem Podcast schon über das Verbotsverfahren gesprochen haben. Kein Wunder, denn es gibt quasi täglich neue Gerüchte, geänderte Pläne und weiß der Herr was sonst noch. Und irgendwie gibt's kaum sicher bestätigte Informationen. Nachdem ich mit Chanyo schon über das Rechtliche mehrfach gesprochen habe, habe ich mit Till Steffen über seine Forderung nach Veröffentlichung des Gutachtens des Verfassungsschutzes gesprochen. Und nachdem es da keine bahnbrechenden Neuigkeiten aus Richtung Nancy Faeser gibt, dachte ich, ich spreche einfach mal mit dem Mann, der letztlich alles ins Rollen gebracht hat. Und ratet mal, ja, auch er ist Rechtsanwalt. Und sein Name ist dieser Tage in aller Munde, denn Marco Wanderwitz wurde so etwas wie das Gesicht des AfD-Verbotsantrages. Und wir klären heute, warum der Verbotsantrag jetzt kam, wo das Gutachten bleibt und welchen Preis Marco Wanderwitz für sein Engagement bezahlen musste und noch muss. Lieber Herr Kollege Wanderwitz, ich freue mich sehr, dass Sie so kurzfristig Zeit hatten, um ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, liebe Frau Kollegin, herzlich gern.
Herr Wanderwitz, Sie waren derjenige, welche sozusagen, Sie sind der Mann hinter der Initiative AfD-Verbotsantrag. Natürlich steht hinter dem Projekt eine ganze Menge Menschen, das sind nicht Sie allein, aber dennoch ist es immer Ihr Name, der fällt, wenn wir von dem Antrag sprechen. Und es geht sogar noch weiter. Ganz viele Menschen, gerade in meiner Bubble, nennen das Ganze nur noch den Wanderwitz-Antrag. Dass das Ganze auch Schattenseiten mit sich bringt, darüber sprechen wir gleich noch so ein bisschen. Aber zunächst würde ich mir gerne mit Ihnen zusammen anschauen, was eigentlich gerade Sache ist. Wir alle warten seit Ewigkeiten auf das neue Gutachten des Verfassungsschutzes. Und eigentlich war das für 2024 angekündigt, es kam aber nicht. Stattdessen Meldung, Haldenwang kandidiert jetzt für die CDU, Gutachten kommt nicht mehr. Und dann völlig überraschend kam die Meldung, der Antrag ist da, während das Gutachten, auf das wir alle warten, jetzt irgendwie in den Schubladen zu schlummern scheint. Und meine Bubble ist irrsinnig gespannt auf Neuigkeiten, auf Hintergründe. Jetzt gerade, weil wir so kurz vor den Neuwahlen stehen. Ich würde gern wissen, was war der Anlass, jetzt diesen Antrag zu stellen, obwohl das Gutachten nicht da ist? Es waberten ja so Gerüchte, wenn das Gutachten da ist, kommt der Antrag. Jetzt war alles anders. Warum?
Also unser Zeitplan, und mit uns meine ich den koordinierenden Kreis, das ist die Kollegin Carmen Wegge für die Sozialdemokraten. Das ist der hier schon angesprochene Kollege Till Steffen für die Grünen. Das ist die Kollegin Martina Renner für die Linken und Stefan Seidler, der ja für den Südschleswigschen Wählerverband im Deutschen Bundestag sitzt und deswegen bei uns sozusagen ein bisschen eine Sonderstellung hat. Er vertritt zwar nur sich selbst, aber ist trotzdem Mitglied unseres koordinierenden Kreises. Wir haben natürlich unseren Zeitplan jetzt der anstehenden Neuwahl anpassen müssen. Und in der Tat haben wir dadurch etwas früher eingebracht, als wir eigentlich geplant hatten. Aber unser Plan war nie, auf das neue Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu warten. Sondern unser Plan beinhaltete zwar die Möglichkeit, dass dieses neue Gutachten kommt und wann es kommt, aber die Einbringung war nie direkt abhängig davon, dass und wann dieses Gutachten erscheint. Insofern hat sich im Grunde nicht so viel an der Stelle geändert, außer dass wir ein bisschen schneller eingebracht haben als ursprünglich geplant.
Das finde ich ja super spannend. Das heißt, wir haben ja schon mal das erste falsche Gerücht aus der Welt geschaffen, weil wir haben uns natürlich auch alle Gedanken gemacht. Man ist ja nicht eingebunden. Man kriegt ja immer nur das, was man in der Presse liest. Und es machte auf den ersten Blick schon so den Eindruck, Rückzieher vom Verfassungsschutz. Und jetzt kommt die Initiative eben ohne Gutachten. Ist ja spannend, dass Sie das so oder so machen wollten. Was mich auch interessiert, das Gutachten wurde ja aus verschiedenen Gründen nicht veröffentlicht. Zuerst hieß es ja, Neutralitätsgebot dürfen wir nicht. Das haben sehr viele Verfassungsrechtler schon sehr nachhaltig zerpflückt. Und es gibt inzwischen sogar Meinungen, die sagen, naja, das Neutralitätsgebot verpflichtet am Ende vielleicht sogar. das Gutachten zu veröffentlichen. Man weiß natürlich nicht, was drinsteht. Und ich habe auch das im Podcast schon mal gesagt, was wäre denn, ich glaub's nicht, aber was wäre denn, wenn die AfD runtergestuft würde? Wäre ja vielleicht auch ganz sinnvoll, das vor der Wahl zu erfahren. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, aber ich glaube schon, dass die Bevölkerung ja eigentlich ein Anrecht drauf hat, zu erfahren, was Sache ist. Es ist ja nicht so, dass das Gutachten jetzt in Auftrag gegeben wurde. Wie sehen Sie das mit dem Neutralitätsgebot?
Also die von Kollege Till Steffen vorgetragene Sicht ist unser aller Sicht im koordinierenden Kreis des Antrages. Wir sind der Meinung, wenn es ein neues Gutachten gibt, dann muss das öffentlich werden in dem Moment, wo es da ist und kann nicht für Monate unter Verschluss gehalten werden mit der Begründung, man würde möglicherweise eine Bundestagswahl beeinflussen, weil natürlich müssen die Menschen, die Wählerinnen und Wähler wissen, was die gutachterliche Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz Stand heute zur AfD ist. Es hat ja auch was damit zu tun, dass der doch zeitlich relativ langwierige Klageweg gegen die Ersteinstufung über VG Köln, OVG Münster im Grunde genommen verhindert hat, dass das Bundesamt früher ein neues Gutachten ausbringen konnte. Wir haben jetzt die Situation, dass rund 2 Jahre die AfD in dieser Einstufung ist, in der sie ist. Und in der Tat spricht einiges dafür, dass man sie nicht unbefristet oder für noch längere Zeit in diesem Status halten kann. Insofern stellt sich in der Tat die Frage Hochstufung oder Runterstufung. Wenn man sieht, wie sich die AfD weiter radikalisiert hat in den letzten Jahren. Es gibt ja auch viele Rechtsprechungen aus den Bundesländern, neulich beispielsweise erst VGH Mannheim zum Thema Landesverband Baden-Württemberg, der Heimatverband von Frau Weidel. Dann spricht wenig dafür, dass eine Herunterstufung herauskommen könnte. Aber, und das will ich an der Stelle auch sagen, das ist uns, glaube ich, allen bewusst, aber gleichwohl muss man es mal wieder aussprechen ab und an, was wir als Einbringende, was das Bundesamt für Verfassungsschutz, was Kolleginnen und Kollegen zwischen Zinnowitz und Garmisch-Partenkirchen für eine Rechtsauffassung und Einschätzung haben, ist das eine. Das andere ist, dass das Bundesverfassungsgericht im Verfahren nach 21.2 Grundgesetz einen Spruch tut. Und das hat alles eine gewisse Wertigkeit und alles ist ein Stück weit Grundlage. Aber am Ende des Tages ist doch die Frage, spricht hinreichend dafür zu sagen, jetzt soll das Verfassungsgericht mal sagen, ja oder nein. Und wir finden eben, dass dieser Punkt schon lange überschritten ist. Wir haben am Ende des Tages so lange warten müssen, ob der Rechtsprechung des NPD-2-Urteils, dem Thema Potentialität. Und jetzt, finden wir, sollten wir den Weg freimachen nach Karlsruhe. Wir sind ja nur in so einer Torwächterfunktion als Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Und am Ende dieses rechtsstaatliche Verfahren, was zum Gründungstafelsilber unseres Grundgesetzes seit 1949 gehört, für diese große, wirkmächtige, aus unserer Sicht rechtsradikale Partei öffnen.
Ich glaube, das sehen nicht nur Sie und die anderen Initiatoren so, sondern ich glaube auch ganz viele andere Menschen in Deutschland, jedenfalls aus meiner Bubble. Und ich denke, das ist auch der richtige Weg in einem Rechtsstaat, weil letzten Endes haben, wie Sie sagen, weder Sie noch ich darüber zu befinden, sondern es ist eben der vorgesehene Weg. Und ich glaube, es wäre an der Zeit, dass das Bundesverfassungsgericht da eine Entscheidung trifft. Man wird dann sehen, wie die ausfällt. Aber ich glaube, das wäre der richtige Weg. Neutralitätsgebot war aber ja nicht das einzige Argument. Ich sagte es eben schon, ich habe auch mit Janjo genau auf dieses Thema ja ziemlich zielsicher drauf geguckt. Und der ist nämlich auch der Auffassung, ne, das Neutralitätsgebot steht einer Veröffentlichung gar nicht entgegen. Und jetzt plötzlich kommt was Neues daher. Auch dazu habe ich nicht wirklich offiziell Bestätigtes gefunden. So ein paar kleinere Pressemeldungen. Angeblich ist das Gutachten gar nicht fertig. Da kann man jetzt ja drüber streiten, was bedeutet fertig. Till Steffen ist noch davon ausgegangen, mit dem habe ich ja auch gerade gesprochen, ja, nach seinen Infos, das ist wohl so, das ist wohl fertig. Was haben Sie dazu gehört oder welche Informationen haben Sie? Ist es fertig, ist es nicht fertig?
Naja, die große Frage wird wohl sein, wann ist denn ein solches Gutachten fertig? Und Till Steffen war ja beispielsweise Justizsenator in Hamburg, ich war Staatssekretär im Innenministerium und im Wirtschaftsministerium. Am Ende des Tages ist natürlich nichts fertig, bevor es nicht die Zeichnungsleisten durchlaufen hat. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass es daran hängt, denn man konnte zumindest schon aus den Veröffentlichungen der letzten Wochen, aus den Einlassungen beispielsweise auch von Herrn Haldenwang sehr deutlich entnehmen, dass rein von der Erarbeitung des Gutachtens offensichtlich keine weiteren Schritte mehr nötig sind.
So hatte ich das ehrlich gesagt auch, so Parallelwertung aus der eigentlich nicht Laiensphäre, sondern aus der PR-Sphäre auch verstanden. Weil jetzt mal unter uns, Herr Wanderwitz, ich mach PR. Das wäre ja eine totale Harakiri-Nummer, das so groß anzukündigen, wenn da noch ganz viele Schritte nötig sind oder das Gutachten inhaltlich noch gar nicht fertig ist. Wer würde das denn machen? Ich jedenfalls nicht. Also ich würde frühestens mit der Meldung nach draußen gehen, ja, ist in der Finalisierung, wenn es meinetwegen noch nicht hübsch formatiert ist, aber ansonsten alles fertig. Es kann ja immer irgendwas sein. Deswegen mich persönlich, ich weiß es natürlich nicht, hat es nicht überzeugt. Und ich frage mich auch, warum hindert denn theoretisch die Tatsache, dass das Gutachten heute noch nicht fertig ist? Was hindert denn den Verfassungsschutz daran, es bis morgen fertig zu machen oder bis übermorgen? Ich meine, auch das ist in der im PR-Bereich, und das war ja PR, nach außen zu gehen mit dieser Meldung, das ist ja nicht unüblich. Da muss ich halt mal eine Nachtschicht dranhängen. Und das Jahr hat noch ein paar Tage. Also insgesamt überzeugt mich das nicht. Glauben Sie, dass jetzt dieser Hinweis, ja, ist ja noch gar nicht fertig, das ist jetzt einfach Stufe 2. Wir haben es erst versucht mit Neutralitätsgebot, jetzt ist das Gutachten nicht fertig. Ja, langsam gehen dann irgendwann die Argumente aus.
Langsam gehen dann irgendwann die Argumente aus, so würde ich das auch einschätzen. Und vor allen Dingen, noch haben wir auch keine vorgezogene Neuwahl. Die gibt's frühestens absehbar, wenn der Bundeskanzler die Vertrauensfrage gestellt und verloren hat. Und jetzt gibt's ja mittlerweile die ersten AfD-Bundestagsabgeordneten, die in der Konstellation getreu dem Motto, wir spielen Spielchen, laut darüber nachdenken, bei dieser Vertrauensfrage für den Bundeskanzler zu stimmen. Also es hat ein Restrisiko, ob diese Bundestagswahl wirklich im Februar stattfinden wird. Vielleicht auch später. Ich halte das nicht für besonders wahrscheinlich, aber ich habe damals die Wahl von Herrn Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten auch nicht kommen sehen. Und ich habe auch die konstituierende Sitzung des Thüringer Landtags vor einigen Wochen so nicht kommen sehen. Und graut es auch schon ein bisschen vor der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen, die demnächst ansteht, mit offenem Ausgang. Insofern gehen dann irgendwann natürlich die Argumente aus, wenn dann möglicherweise die Zeitschiene sich nochmal verlängern sollte.
Ja, das heißt, das Argument nicht fertig und auch das Argument Neutralitätsgebot überzeugt eigentlich immer weniger. Und Herr Wanderwitz, was soll ich sagen? Ich bin ja jemand, der eigentlich gelegentlich ganz gern sagt, ja, habe ich kommen sehen. Ich kann das in jüngster Zeit im Prinzip überhaupt nicht mehr sagen. Ich bin jeden Tag aufs Neue wieder von irgendwas überrascht. Und ehrlich gesagt, die Schläge in den Medien, die haben es morgens immer schon in sich. Gerade in jüngster Zeit, Schlag auf Schlag, Trump, Ampel. Ja, was will man sagen? Was mich aber jetzt noch interessieren würde, so ein bisschen behind the scenes. Auch da bekommt man ja als Außenstehender überhaupt nichts von mit. Sie haben 112 Unterstützer, glaube ich, noch gehabt im Antrag. Neben Ihnen 113 Personen waren Erstunterzeichner. Einerseits könnte man jetzt sagen, okay, das ist schon eine Menge Leute, das ist wirklich beeindruckend. Auf der anderen Seite habe ich so ein leises Stimmchen, das dann sagt, ja, warum nicht mehr? Warum war es so schwierig, Unterstützer zu finden für diesen Antrag?
Ach, das ist ein vielschichtiges Thema. Wir sind ja alle eingebunden als Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, als Wahlkreisabgeordnete, als Parteipolitiker. Und da musst du erstmal sozusagen in Anführungsstrichen die Liebe zu so einem Thema finden, was da in irgendwie keine dieser Kategorien so richtig reinfällt. Wir haben dann über den Sommer relativ viel Dynamik reinbekommen, auch weil wir uns eben als, wie schon angesprochener, Koordinationskreis dann gefunden haben und da auch viele Stunden investiert haben. Zum Beispiel für Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen. Und jedes dieser Gespräche dauert Stunden, manchmal eben auch mehrmals Stunden. Das hat unter anderem was mit Lebenswirklichkeiten zu tun. Bin ich beispielsweise als Innen- oder Rechtspolitiker an einem Thema nah dran wie diesem? Oder mache ich beispielsweise eben Landwirtschaft? Habe ich sächsische oder thüringische oder brandenburgische Lebenswirklichkeit oder habe ich die Lebenswirklichkeit von Flensburg, die eine völlig andere ist? Ich habe in der letzten Sitzungswoche mal wieder mit einem Kollegen, den ich sehr schätze, der kommt aus Niedersachsen, gesprochen. Und nach einer gewissen Zeit meinte er, Marco, bei mir zu Hause ist es alles noch so, wie es früher war, bevor es die AfD gegeben hat, weitgehend. Im Sinne von, die ganz großen Herausforderungen, wie wir sie jetzt erleben, mit Sperrminoritäten in Landtagen, mit gewählten Landräten und Oberbürgermeistern, mit Mehrheiten in Kreistagen, die gibt's da so noch nicht. Und dementsprechend wird auch die Bedrohung nicht so wahrgenommen. Also, wir sind sehr zufrieden mit den 113, die wir am Tag der Einbringung waren. Mittlerweile haben wir schon die 120 überschritten. Es ist so jetzt noch möglich, den Antrag noch mitzuzeichnen. Momentan haben wir eine vorläufige Drucksachennummer. Das eigentliche Rubrum, das ist übliches Verfahren, wird immer erst einige Tage später erstellt. Das ist dann in den nächsten Tagen der Fall. Also da wird es nochmal ein kleines Update geben. Mal sehen, wie viele wir noch werden. Und es gibt natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, aus verschiedenen Gründen, weil man zum Beispiel grundsätzlich Gruppenanträge nicht bevorzugt, weil man eben bei dem Thema jetzt nicht in der ersten Reihe stehen will oder in der zweiten. Eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen, die gleichwohl gesagt haben, wenn ihr den Antrag auf den Weg bringt und er zur Abstimmung im Deutschen Bundestag kommt, werden wir dafür stimmen. Also insofern, wir sind jetzt schon deutlich oberhalb der 113. Und am Ende des Tages reicht eine einfache Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und ich will auch ganz offen sagen, wir thematisieren auch derzeit das Thema Enthaltung in diesem Zusammenhang. Warum? Weil ich schon finde, man kann sehr seriös Bedenken haben, juristische Bedenken, politische Bedenken, anderweitige Bedenken. Und trotzdem ist eben die Frage, ob man sich dann sozusagen zwischen das Bundesverfassungsgericht und diesen Antrag stellen will. Ob man also wirklich mit Nein stimmen will in so einer Konstellation oder ob man sagt, gut, wenn ihr der Meinung seid, ja, und es gibt Kollegen zum Beispiel, die der AfD, die sagen Nein. Im Übrigen finde ich, der AfD hätte ruhig mitstimmen können, weil die sind ja immer der Meinung, bei ihm ist alles in Ordnung, und dann müssen sie ja vor dem Verfahren keine Angst haben. Spaß beiseite. Wenn man also die Situation hat, es gibt Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, die überzeugt sind und andere, die überzeugt sind, dass es nicht so ist. Und ich selbst hänge irgendwie so in den Seilen. Dafür gibt's ja die Möglichkeit einer Enthaltung. Ja. Und wir brauchen mehr Ja als Nein stimmen. Das ist am Ende unser Ziel.
Absolut berechtigtes Argument, dass man sich mit einem Nein ja quasi den Weg versperrt zum Bundesverfassungsgericht. Und ich fand's ehrlich gesagt, ich finde den Gedanken gar nicht so abwegig. Sie haben völlig recht. Hat nicht Alice Weidel, ich will jetzt nichts falsch zitieren, aber hat sie nicht mal gesagt, keine andere Partei in Deutschland steht so auf dem Boden der Verfassung wie die AfD? Da klingelt irgendwas. Da müsste, Sie haben recht.
Naja, das da müsste so irgendwie im Aber ich sag mal, das ist ja generell der Sprech. Ich bin, als ich irgendwann im Frühsommer mal wieder in Berlin war und die ersten Europawahlplakate sah, da hat hier in Berlin, wo ich jetzt gerade bin im Deutschen Bundestag, also auf den Berliner Straßen, hat der Landesverband Berlin der AfD, die Plakate hatte ich in Sachsen nicht gesehen, plakatierte Demokratie bewahren. Also das zahlt ja faktisch auf selbe Konto ein, sozusagen die Darstellung, die eine alternative Realität ist, nämlich dass sie sozusagen die einzigen Demokraten seien und alle anderen sind Kartellparteien, Altparteien, wie das alles bezeichnet wird, in schöner Kontinuität zu den Zeiten vor 45. Aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die Überprüfung durchs Bundesverfassungsgericht eben anderes ergeben wird.
Das ist auch so meine Einschätzung. Nur wenn man so auf dem Boden der Verfassung steht, könnte man sogar selbst ein, wie Sie sagen, ein Interesse dran haben, dass das vielleicht mal abschließend geklärt ist. Also vielleicht wäre es sehr sinnvoll, wenn die AfD selbst für den Verbotsantrag oder für das Überprüfungsverfahren stimmt. Eigentlich ein ganz smarter Gedanke, das gefällt mir.
Wir haben natürlich nicht dafür geworben bei Kolleginnen und Kollegen der AfD, weil wir alle, die diesen Antrag unterzeichnen, unsere Kommunikation mit denen aus guten Gründen auf das Nötigste beschränken, im Ausschuss beispielsweise. Und ich glaube auch, dass unter anderem Frau Weidel vor nicht allzu viel Angst haben, aber das AfD-Verbotsverfahren gehört dazu. Weil wenn wir mal wieder sagen, wir stellen die AfD jetzt inhaltlich, dann kommen die doch vor Lachen nicht in Schlaf. Das funktioniert nicht. Es hat 10 Jahre nicht funktioniert und es wird weiterhin nicht funktionieren. Du kannst einen Systemsprenger nicht mit herkömmlichen Methoden stellen. Das kriegt nicht mal ein guter Öffentlich-Rechtlicher hin mit einem Sofort-Faktencheck. Nicht jedes Mal jedenfalls. Weil die sozusagen von früh bis spät lügen und betrügen, darauf baut ihr gesamtes System auf.
Es sind vor allem eingängige Narrative, die immer und immer wieder gespielt werden. Was ich sehr spannend finde, ich kenne sehr viele gute Kommunikationscoaches, Es ist sogar eine Psychiaterin, die sich vor allem mit Trump auch beschäftigt hat. Und sie sagt, man kann fast eine Folie drüber legen, was Trump macht und was Teile der AfD machen. Das fand ich in psychologischer Hinsicht ganz spannend. Und auch die Kommunikationstrainer analysieren ja jeden Auftritt. Bin ich ein großer Fan von, weil ich das einfach sehr, sehr spannend finde, was man da so offenlegen kann, wenn man einfach mal genauer hinguckt. Wir werden sehen, wie es weiter ausgeht. Immerhin jetzt schon 120. Und da es ja nun eine vorläufige Drucksache ist, heißt, man kann sich auch weiterhin anschließen. Wie lange dauert das? 3 Wochen, glaube ich, ne?
Genau, wir haben eine 3-Wochen-Frist in Gang gesetzt. Nach dieser 3-Wochen-Frist wird sozusagen aus der vorläufigen Drucksache eine endgültige. Und damit ist dann auch die 3-Wochen-Frist abgelaufen, aus der heraus sich dann nach der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages für uns als Antragstellende ein eigenes Aufsetzungsrecht auf die Tagesordnung des Plenums ergibt. Und da wir ja so oder so jedenfalls noch Sitzungswochen haben, in den nächsten Wochen und Monaten wird es mindestens eine Debatte im Plenum des Deutschen Bundestages zu dem Thema geben. Und wir sind wild entschlossen, auch eine Mehrheitsfähigkeit des Antrags in einer Abstimmung herbeizuführen.
Das wird ja spannend. Wann glauben Sie, grob kann man damit rechnen, damit wir alle dann natürlich besonders doll auf der Seite des Bundestages, kann man ja alles nachlesen, unterwegs sind?
Also wir halten in der Tat die Debatte auch im Plenum für wichtig, weil es einfach nur mal nicht nur im sprichwörtlichen Sinne die Herzkammer unserer Demokratie ist. Und deswegen finde ich dieses Verfahren, was ja zweifellos ein juristisches und verfassungsrechtliches ist, dort breit diskutiert werden. Es ist aber derzeit alles sehr dynamisch. Insofern behalten wir uns mal vor, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Schritte zu gehen. Wir gehen davon aus, dass Stand heute wir vor dem 16. Dezember, wo Stand heute der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt, nicht mehr zu substanziellen Beratungen im Deutschen Bundestag kommen werden, obwohl nächste Woche eine Sitzungswoche sein soll, für die es bisher keine geeinte Tagesordnung gibt und wo viel dafür spricht, dass da wenig stattfinden wird an Plenardebatten. Wir werden uns die richtige Stelle aussuchen, aber es ist momentan wirklich ein Stück weit Kaffeesatzleserei zu sagen, das ist noch im Dezember oder es ist erst im Januar. Das sind viele Faktoren, die wir auch abwägen, wo wir einfach eine Gleichung mit vielen Unbekannten derzeit haben.
Ja, absolut.
Aber wir sind im Rennen. Die Drucksachennummer, die Einreichung hat uns sozusagen gestärkt, weil wir jetzt uns dieses eigene Aufsetzungsrecht erworben haben und damit eben auch nicht mehr von Mehrheiten, davon, dass Fraktionen es sich zu eigen machen oder der Ältestenrat mit Mehrheit Beschlüsse treffen muss oder gar einstimmig abhängig sind, sondern wir ein Stück weit selbst sozusagen jetzt Herr des Verfahrens sind.
Ich bin gespannt, ich werde es weiter verfolgen und ich weiß, meine Bubble auch. Es ist einfach ein sehr spannendes Thema mit sehr viel Bewegung. Jetzt orakeln Sie doch mal im Hinblick auf das Gutachten. Ich nehme es so wahr, wenn man auch in den sozialen Medien sich ein bisschen bewegt. Der Druck der Öffentlichkeit nimmt zu, was das Gutachten anbelangt. Glauben Sie, da tut sich noch was?
Also zumindest ist das auch meine Wahrnehmung, dass zunehmend es viele Stimmen gibt, die an der Stelle Unverständnis zum Ausdruck bringen, gut vorgetragen. Und dass das schon etwas auslösen sollte. Da ist natürlich ein Stück weit auch zweifellos bei mir der Wunsch, der Vater des Gedanken, wie man so schön sagt. Also ich wünsche mir sehr, dass wir in den nächsten Wochen aus der jetzigen Situation herauskommen und wir dieses Gutachten in der Öffentlichkeit zu sehen bekommen. Das ist natürlich ein Stück weit verbunden mit der Annahme, dass eine sich radikalisierende Partei, die sich in den letzten 2 Jahren dramatisch radikalisiert hat, wohl einer höheren und damit dann der höchsten Einstufung anheimfallen sollte, die natürlich wieder gerichtlich überprüft werden kann. Aber das ist ja das eine. Und das andere ist, reicht es, mit Erfolgsaussichten nach Karlsruhe zu gehen? Und da würde es natürlich noch mal ein Stück drauf einzahlen.
Ja, das denke ich auch. Das entspricht auch sehr meiner Hoffnung, Tanjon. Ich hatte da schon ein bisschen rumgeflaxt. Weihnachten hin oder her, wenn das Gutachten kommt, wir zeichnen auch an Weihnachten spontan auf und gucken uns das an. Ich gehe aber sogar noch einen Schritt weiter. Ich finde, dass die Wählerinnen und Wähler ganz unabhängig wirklich vom Inhalt, davon, wie es ausgeht, einfach ein ein Recht drauf haben, müssen Bescheid wissen, das muss transparent sein. Und es ist ja ohnehin ein Gutachten, das zur Veröffentlichung bestimmt ist. Und selbst wenn der Verfassungsschutz zu dem Ergebnis kämen würde, es wird jetzt keine Höherstufung, sondern bleibt, wie es ist oder wieder zurück. Selbst dann wäre es richtig, das zu veröffentlichen und nicht bis nach der Wahl damit zu warten. Also das ist dann doch die Anwältin das ist das Herz der Anwältin in meiner Brust. Auch wenn ich mir persönlich, ich gehe schon davon aus, dass es eine Höherstufung sein wird, aber man weiß es nicht. Ich finde, es spricht mehr dafür. Wir bleiben dran, wir bleiben gespannt. Ich hoffe, es gibt noch ganz viel Geschenke in dieser Hinsicht bis zu Weihnachten. Herr Wanderwitz, Sie haben mit dem Antrag und auch mit Ihrem allgemeinen Engagement in den letzten Jahren ja wahrlich nicht nur Geschenke kassiert. Und ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, auch wenn wir persönlich vorher noch nicht gesprochen haben, ich habe alles verfolgt, was Sie wirklich auf den Weg gebracht haben in dieser Angelegenheit. Und ich bin Ihnen zutiefst dankbar für das Engagement. Und ich kann mir vorstellen, das ist für Sie sowohl, ja, wahrscheinlich gegenüber Parteikollegen ja jetzt nicht auf allerbreiteste Zustimmung gestoßen. Es war ja ein Vorstoß, ganz egal aus welcher Partei. Ich denke, Sie haben sich damit nicht nur Freunde gemacht. Was heißt, ich denke, ich weiß es. Wobei es ja nicht nur dabei geblieben ist, dass man vielleicht mal parteiintern oder von anderen Kollegen so jetzt ein bisschen Kritik kriegt, sondern Sie durften ja richtig einstecken. Das Ganze hat Sie richtig viel gekostet, einen hohen Preis. Ich habe so ein bisschen verfolgt, was da so passiert ist. Sie haben davon berichtet, dass Sie und Ihre Familie wirklich bedroht wurden, massiv bedroht. Es gab Morddrohungen und Sie haben die Konsequenz gezogen, gesagt, nee, ich trete zur Wahl nicht wieder an, denn ich muss meine Familie und mich körperlich und seelisch schützen. Also ein paar Auszüge konnte man in den Medien verfolgen, was da so passiert ist. Da musste ich wirklich schlucken. Und man hat dieser Tage ja schon einiges miterlebt. Hass und Hetze überall, zum Teil körperliche Angriffe auf Politiker. Und bei Ihnen, das ist jetzt schon eine Weile her, ich glaube in der Silvesternacht 22, ja sogar ein Brandanschlag aufs Wahlkreisbüro. Wie nehmen Sie das wahr? Hat sich die Massivität der Anfeindungen und vielleicht auch der Angriffe jetzt gerade im vergangenen Jahr nochmal gehäuft und zugespitzt?
Es ist im Grunde genommen ein Prozess, der seit roundabout 10 Jahren immer nur in eine Richtung geht, nämlich sich weiter verschärft, mehr wird. Man kann das jetzt sozusagen auf das Aufkommen der AfD ein Stück weit zurückführen. Man kann es zurückführen auf die sogenannte Flüchtlingskrise, die in dieser Zeit ihren Ursprung hatte. Die alte AfD, die im Grunde nichts mehr mit der heutigen AfD zu tun hat, die gibt's ja schon etwas länger, deren eigentlicher Gründungsmythos als sogenannte Professorenpartei war ja damals die Euro-Finanzkrise, einige Zeit früher. Aber von denen, die damals Gründungsväter der AfD waren, ist ja auch kaum noch einer dabei, sondern die allermeisten sagen ja jetzt, legen großen Wert darauf zu betonen, dass sie mit dem, was hier geworden ist, vermeintlich nichts zu tun gehabt hätten. Und immer bis zu dem Zeitpunkt, wo sie noch dabei waren, wäre es ja noch okay gewesen.
Ja.
Das ist bei Herrn Meuthen Geschichtsklitterung und bei Frau Petri im Grunde genommen auch. Aber klar ist eins, und das betrifft doch nicht nur jetzt Bundespolitiker, sondern das betrifft auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, es betrifft aber auch Feuerwehrleute, es betrifft genauso Organe der Rechtspflege, es betrifft Journalistinnen und Journalisten. Das Klima in unserem Land ist in einer Art und Weise rau, hasserfüllt geworden. Auch die Kommunikation, vor allen Dingen natürlich in den sozialen Netzwerken, aber auch darüber hinaus im echten Leben, bis hin, dass ja vielfach eben aus Worten Taten werden, wir eine Vielzahl von Sachbeschädigungen erleben, wir eine Vielzahl von Bedrohungssituationen erleben, wir unter anderem den Mord an Walter Lübcke erlebt haben. Das muss uns große Sorgen machen, weil wenn man mal unterstellt, es bleibt so oder es wird so weitergehen und noch schlimmer werden, dann werden wir uns ganz andere Fragen stellen müssen, wie dann überhaupt unsere freiheitliche demokratische Grundordnung und ihre Institutionen noch funktionieren sollen, weil die sind ja immer sozusagen mit echten Menschen verbunden, die Gesichter davon sind. Nun will ich offen sagen, man kann damit schon ein Stück weit umgehen. Manche können es besser, manche können es schlechter und manche können es nur eine gewisse Zeit. Und ich habe ja schon davon gesprochen, dass es nun einige Jahre geht. Bei mir ist sozusagen der Kulminationspunkt, von dem es dann nicht mehr besser wurde, die Zeit gewesen, als ich der sogenannte Ostbeauftragte der Bundesregierung war, von 2020 bis 2021. Da hat man sich sozusagen auf mich eingeschossen im übertragenen Sinne. Es war aber vorweg schon nicht alles gut. Und seitdem ist es eigentlich nie besser geworden. Und ja, natürlich hat in dieser Wahlperiode mein Engagement für den Verbotsantrag erheblich dazu beigetragen, dass es noch schlimmer geworden ist. Weil man das auch ablesen kann. Also ich sag mal, immer wenn mal wieder das Thema hochpoppte und damit mein Name verbunden war, dann konnte ich eigentlich darauf warten, dass mein E-Mail-Account wieder überquoll. Mittlerweile ganz viele Menschen schreiben, danke, dass Sie das machen, machen Sie weiter. Also auch schön, aber es schreiben halt auch sehr, sehr viele Menschen ganz furchtbar schlimme Sachen. Und da sind, ich sage jetzt mal, einfache Beleidigungen noch das Harmloseste dabei. Und ich für meinen Teil habe jetzt für mich eben die Konsequenz gezogen, dass ich keine weitere Kandidatur anstrebe. Aber ich sag mal so, ich bin hier 6 Wahlperioden im Deutschen Bundestag gewesen. Die durchschnittliche Verweildauer im Deutschen Parlament sind nicht mal 2 Wahlperioden. Und nur weil wir alle uns entsinnen können, dass es bei Wolfgang Schäuble gegeben hat, der hier über 50 Jahre im Deutschen Bundestag war, ist das trotzdem ein normaler demokratischer Prozess, dass jemand sagt, ich trete nicht wieder an oder alternativ jemand wieder antritt und nicht gewählt wird. Die Gründe für die Entscheidung sind vielfältig, aber ja, natürlich ist das eben auch ein nicht unerheblicher Grund, dass ich für mich eben jetzt entschieden habe, das hat mal ein Ende.
Ich glaube, es macht ja auch noch einen Unterschied, ob man nur selbst betroffen ist oder ob, ja, ich nenne es jetzt mal bewusst Täter solcher Bedrohungen, dann auch die Familie mit reinnehmen. Das hat ja dann auch gleich nochmal eine ganz andere Qualität und ich glaube auch, der Inhalt, also was angedroht wird, da gibt's ja irre viel Abstufungen. Und wir haben das in der Anwaltschaft auch gerade in diesem Jahr sehr leidvoll mitbekommen. Ich bin nicht betroffen, aber ich bin auch nicht auf dem Gebiet des Migrationsrechts tätig. Also ich krieg nur den allgemeinen Mist auf Social Media. Ich habe ein dickes Fell. Das macht mir nichts weiter. Aber die Migrationsrechtler, die haben Morddrohungen bekommen deutschlandweit. Das wirkte so ein bisschen organisiert. Und war natürlich Nachgang, Hashtag Solingen, weil eine Dresdner Kollegin vor Jahren oder ein Jahr vor dem späteren Attentat den vermeintlichen Täter dann asylrechtlich beraten hatte. Und das schwappte dann über auf ganz viele Migrationsrechtler in Deutschland. Ich habe das persönlich in dieser Massivität so flächendeckend vorher noch nicht wahrgenommen, hat mich sehr erschreckt. Und mir geht's auch so. Ich finde insgesamt das Klima sehr, sehr schwierig. Es ist kaum möglich, einfachen, ja, hart in der Sache, ja, aber politischen Diskurs zu führen, ohne dass das irgendwie entgleist. Und ich habe einige Kollegen, die ich sehr, sehr schätze, die sind ganz anders unterwegs politisch als ich. Dann zopft man sich da kurz in der Sache und nimmt sich hinterher in den Arm. Und ich glaube, diese Fähigkeit ist so ein bisschen, selbst innerhalb einer Bubble, habe ich wahrgenommen, so ein bisschen verloren gegangen. Und das in den sozialen Medien ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Und ich kenne auch einige Politiker, die, wie sie, Veranstaltungen absagen mussten verlegt werden aus Sicherheitsgründen. Das ist so ein bisschen gefährliches Pflaster. Bei der SPD wurde ja auch einer angegriffen. Also es ist nicht schön. Und Hanna Neumann traut oder hat sich jetzt im Europawahlkampf, eine ganz tolle Frau, auch sehr straight, die hat sich nicht mehr getraut, ihre Wahlkampftermine vorab auf der Homepage zu veröffentlichen, weil damit zu rechnen war. Also war dann auch zum Teil, musste Sicherheit anwesend sein. Und das kann es einfach nicht sein. Und ich glaube, dass man damit die Demokratie massiv gefährdet. Und man sollte einfach alle Politiker, egal ob man ihrer Meinung ist oder nicht, jetzt zunächst erstmal ihre Arbeit machen lassen und dann eben mit Argumenten entgegentreten. Und wir beide werden nicht bei jedem Thema auf einer Linie sein. Das gilt genauso für Till Steffen und mich. Und das gilt selbstverständlich auch, ja, leider haben wir ihn verloren, Marco Buschmann und mich. Ich schätze ihn trotzdem sehr. Und ich wünsche mir, dass wir da wieder ein bisschen zurückfinden. Und es tut mir sehr leid, was Ihnen da und Ihrer Familie widerfahren ist. Aber vielleicht haben Sie ja einen Trost in der Hinterhand. Denn ja, als Anwalt kann man ja einfach zurückkehren in den tollsten Job der Welt. Das ist ja vielleicht auch was wert. Wird es in die Richtung gehen? Haben Sie schon Pläne?
Ich habe meine Anwaltszulassung immer behalten in meiner Zeit als Abgeordneter, auch wenn ich kaum mehr zum Arbeiten gekommen bin, beziehungsweise ja auch als parlamentarischer Staatssekretär in der letzten Wahlperiode nicht durfte, also die Zulassung ruhte.
Genau.
Ich weiß noch nicht so richtig, wohin die Reise geht, weil wir ja, ich hatte es ja gesagt, auch noch nicht so richtig wissen, wann überhaupt nun endlich Bundestagswahl ist. Schauen wir mal, das wird sich alles finden. Aber Sie haben natürlich völlig recht damit. Es gibt schon mal eine gewisse Sicherheit, dass man was Ordentliches gelernt hat, bevor man in die Politik gekommen ist, und dass sich schon eine Verwendung für einen finden wird hinterher. Ich freue mich allerdings auch darauf, dass das dann schon Privatangelegenheit ist, wie gesagt, wie der Politiker neben mir so macht.
Das sei Ihnen zugestanden, Herr Wanderwitz. Ich würde mich freuen, einen aktiven, stabilen Kollegen mehr im Osten. Das kann nie schaden. Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja nochmal Gelegenheit, über ganz heiße Updates zu sprechen, wenn es soweit ist. Noch ein kurzer Hinweis an meine Lauscher da draußen. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf surft mal vorbei auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Folgt mir auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilung, Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute ein Blick in die Shownotes. Da habe ich euch nämlich einiges zusammengestellt. Herr Wanderwitz, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche so oder so Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Eine hoffentlich sehr viel sorgenfreiere Zukunft irgendwann außerhalb der Politik. Und ich wünsche Ihnen ganz doll, dass Sie das Ding jetzt noch über die Ziellinie bringen.
Vielen Dank.